Es wäre schwierig, über die Geschichte Australiens zu sprechen, ohne über einen bestimmten Mann zu berichten. Selbst zwei Jahrhunderte nach seinem Tod ist sein Name wahrscheinlich mehr Schulkindern geläufig als die Namen ihrer aktuellen Politiker. Nicht nur das, Australien ist übersät mit Denkmälern in den Bergen, an Flüssen und in Parks, die seinen Namen tragen. Captain James Cook. Aber nur wenige Menschen wissen, wie unbeachtet er zu seiner Zeit war. Zu erwähnen wäre, dass Captain Cook nicht einmal Captain war, als er 1770 an einem sonnigen Aprilnachmittag in Australien landete. James Cook war ein gottesfürchtiger Engländer, der die Welt umsegelte. Dabei zeichnete er Australien, Neuseeland, verschiedenste pazifische Inselnationen und Orte in die Landkarte ein. James wurde zum einflussreichsten Seefahrer seiner Zeit. Er kartierte die Küstenlinien von der Arktis bis zur Antarktis, die Ostküste Australiens bis zur Westküste Nordamerikas und hunderte von Inseln dazwischen. Dennoch fand James Cook kaum eine Erwähnung in den Zeitungen der damaligen Zeit. Aber es gibt noch etwas, das nicht viele Leute über James Cook wissen. Begleite mich, um herauszufinden, was genau das ist. Der größte Entdecker und Seefahrer der Welt begann hier seine Reise. James Cook wurde in dem Dorf Marton in Yorkshire, gelegen im Nordosten Englands, am 27. Oktober 1728 geboren. Diese Granitvase steht heute an der Stelle von Cooks Geburtshaus. Es wurde 1786 für den Bau eines großen Herrenhauses abgerissen. Inzwischen wurde auch dieses durch ein Feuer zerstört. James und Grace gingen in der kleinen St. Cuthbert's Dorfkirche in Marton zum Gottesdienst. Sie waren gottesfürchtige Menschen und James, ihr zweites Kind, wurde hier am 3. November 1728 getauft. Das Geburtsregister, in dem James' Name eingetragen wurde, ist in der Kirche ausgestellt. Der Eintrag lautet: James, der Sohn von James Cook, Tagelöhner. Er wurde in einfacher Handschrift geschrieben. Als James 8 Jahre alt war, zog seine Familie auf einen Bauernhof nahe dem Dorf Great Ayton. Der Arbeitgeber seines Vaters bezahlte für James zwischen 1736 und 1740 die örtliche Schulgebühr. Hier erhielt er eine Vorstufenausbildung und erlernte die Grundlagen der Mathematik. Diese sollten ihm einst helfen, Navigationsfähigkeiten zu beherrschen, für die er im späteren Leben berühmt wurde. In der Nähe des Dorfes befindet sich die alte Pfarrkirche All Saints. In dieser feierte die Familie Cook regelmäßig Gottesdienst. Die Bibel und ihre Botschaft war der Familie Cook wichtig. Hier lernte der junge James die Bibel zu schätzen. In seinem späteren Leben trug er seine Bibel mit sich, wohin er auch ging. Die Schmuggelei galt als Lebenswandel entlang dieser Küste. Und Staithes galt als zentraler Ort für diese Aktivität. Über Generationen hin lebten die Dörfer vom Meer. Hartgesottene Seeleute transportierten Schmuggelware entlang der Küstenlinie. Als James 16 war, kam er hierher nach Staithes, um im örtlichen Gemischtwarenladen zu arbeiten. Hier sah er zum ersten Mal das Meer. Er bekam eine Vorstellung über das Leben als Seefahrer, als er den Erzählungen der Dorffischer über das Meer lauschte. Als er an der Klippe saß, dem höchsten Punkt an der Ostküste Englands, muss James von einem Leben auf See geträumt haben. Hier konnte er die vorbeifahrenden Kohleschiffe beobachten. Eindrücke wie diese brachten ihn auf den Weg, der größte Weltumsegler und Entdecker zu werden. Von seinem Arbeitgeber ermutigt, verließ der junge James 1746 das Dorf Staithes und den Gemischtwarenladen, um nach Whitby zu reisen. Dort ging er in die Lehre bei John und Henry Walker, Besitzer von Kohleschiffen, welche entlang der Ostküste nach London fuhren. Der Blick auf die Stadt hat sich kaum verändert. Die alte Abtei, die gedrungene St. Mary's Kirche am Hafenufer und die Pfannenziegel auf den Hüttendächern gab es schon zu Zeiten von Cook. James lebte auf der Ostseite, über die Brücke in der Grape Lane Straße. Hier, in John Walkers Haus, begann James seine schulische und praktische Lehre zum Seemann. Er las bis spät in die Nacht Bücher über Navigation und Seemannskunst. Die Walkers waren eine Quäkerfamilie. Sie besaßen eine Schiffsflotte für den Kohlehandel zwischen Nordostengland und London. Die Quäker, auch genannt Gesellschaft der Freunde, waren ehrliche, aufrechte und gastfreundliche Christen. Ihr einfacher Lebensstil basierte auf den Werten und Prinzipien der Bibel. Der christliche Glaube und der Lebensstil der Walkers hinterließen bei dem jungen James einen bleibenden Eindruck. Sie wurden zu einem wahren Anker in seinem Leben. Die Werte und Prinzipien erklärten später Cooks Führung als Kapitän seiner Schiffe und wie er Offiziere, Matrosen und Eingeborene behandelte. James lebte und arbeitete im Vertrauen darauf, dass Gott mit ihm war. Zu seinem Ruf zählte Disziplin, ein starker Sinn für Gerechtigkeit und Respekt vor Menschen, die andere als unzivilisiert ansahen. James segelte regelmäßig aus Whitby Cats. Die kleinen, robusten Schiffe waren für die Arbeit an der Küste perfekt geeignet. Noch wusste er nicht, dass er eines Tages einer der weltgrößten Seefahrer und Entdecker sein würde. Und das mit einem Schiff, auf traditioneller Weise von Köhlern gebaut, um Kohle zu transportieren. Im Frühjahr 1755 verließ James Cook solch ein Schiff auf der Themse, um als Freiwilliger auf der HMS Eagle Fregatte zu dienen. Er arbeitete sich vom Vollmatrosen bis hin zum Kapitän seines eigenen Schiffes hoch. Das berühmteste war die HM Bark Endeavour. Es wurde hier in Whitby auf dem Flachland gebaut. So kamen Cook und ein Schiff aus Whitby wieder zusammen. Mit der Endeavour wurde der Grundstein für einige der bedeutendsten Fahrten in der Geschichte der Erkundung gelegt. Viele Aufzeichnungen bestätigen Cooks christlichen Glauben. Er verbot beispielsweise das Fluchen und obszönes Verhalten an Bord seiner Schiffe. An Sonntagen hielt er persönlich Gottesdienste für seine Mannschaft ab. Wohin er auch ging, trug er eine Bibel mit sich, von der er offensichtlich guten Gebrauch machte. Denn viele Orte, die er entdeckte, trugen biblische Namen. Cook lebte während dem Höhepunkt der Aufklärung, einer Epoche, in der Intellektuelle hofften, die Gesellschaft mit Hilfe der Wissenschaft zu verändern. Dies führte zu einigen Erforschungen und wissenschaftlichen Bestrebungen. 1769 dann sollte ein großes Jahr für die Akademie der Wissenschaften Großbritanniens werden. Denn am 3. Juni würde der Planet Venus zwischen der Erde und der Sonne vorbeiziehen. Das mag jetzt vielleicht nach nichts Aufregendem klingen. Aber durch die Messung dieses Phänomens halfen Punkte rund um den Globus den Wissenschaftlern von damals, die genaue Entfernung zwischen der Erde und der Sonne zu berechnen. Damit wurde die Größe unseres Sonnensystems zum ersten Mal bestimmt. Dies wiederum ermöglichte es, genaue Vorhersagen über die Planetenbewegungen zu treffen. Mit diesen bedeutenden Informationen konnten Seefahrer ab nun genau berechnen, wo sie sich, weit draußen auf dem Meer, mit ihren Schiffen befanden. James Cook wurde für die Durchführung dieser wichtigen Messkampagne ausgewählt. Es war das große Zeitalter, in dem die führenden Nationen Europas ihre Imperien ausbauten. Die Briten standen an der Spitze dieser Bestrebungen und in einem erbitterten Wettstreit mit Frankreich und Spanien. Jeder wollte weltweit so viel Land wie nur möglich erobern und kolonisieren. Verzweifelt versuchten sie, einen neuen Kontinent zu finden, das große mythische Südland. Daher planten sie eine geheime Expedition in den Südpazifik. Diese musste geheim gehalten werden, um Frankreich und Spanien nicht zu alarmieren. Als nächstes begannen sie mit der Suche nach der besten Person, um diese geheime Expedition zu leiten. Die britische Admiralität fand den perfekten Kandidaten. Sie wählten James Cook. Natürlich wusste Cook nichts davon. Er war gerade erst zum Leutnant ernannt worden und sollte Kommandeur der wissenschaftlichen Expedition zur Beobachtung des Venustransits über Tahiti im Pazifik sein. Aber die Admiralität gab ihm einen Umschlag mit vertraulichen Anweisungen, den er erst öffnen sollte, wenn er auf der anderen Seite der Welt war. Zudem statteten sie ihn mit einer Geheimwaffe aus. Der Endeavour. Diese hier ist eine exakte Nachbildung unter Cooks erster Führerschaft. Die Endeavour war, auch wenn man sich's kaum vorstellen kann, ein vergleichsweise kleines Schiff mit James-Bond-Charakter aus dem 18. Jahrhundert. Die Endeavour war ein von Cook geliebtes Whitby-Kohle-Schiff mit ein paar speziellen Modifikationen. Die Admiralität verkleidete ihren Rumpf mit einer dickeren Beplankung, füllte die Fugen mit dickem Filz und fixierte sie mit Nagelköpfen, um sie vor tropischen Schiffsbohrwürmern zu schützen. Zur Verteidigung bekam das kleine Schiff sogar Waffen. 6 Lafettenkanonen und 8 Schwenkgeschütze kamen an Bord. Sie war ein klobiger kleiner Pott, nur 32 Meter lang und 9 Meter breit, mit einem breiten, kantigen Heck. Aber die Endeavour wurde gebaut, um den schlimmsten Überraschungen auf den Ozeanen zu entgegnen. Mit ihrer flachen Unterseite konnte sie leicht gestrandet werden, um Vorräte aufzuladen oder Reparaturen fern der Heimat durchzuführen. Ein Luxusdampfer war sie sicher nicht. Die Endeavour legte von Plymouth mit 94 Personen ab. Eingepfercht in den 2,5 Metern zwischen den Decks war der Schlafplatz knapp bemessen. Unter den Offizieren, Marinesoldaten und der Crew war eine wissenschaftliche Gruppe von 11 Männern. Sie waren von der Royal Society ausgewählte Naturforscher, Astronomen und Künstler, angeführt von Joseph Banks. Banks war völlig unterschiedlich zu Cook. Gut ausgebildet in Harrow, Eton und Oxford, gut vernetzt, weil sein Vater Politiker war, und im Besitz eines ländlichen Privatvermögens. Die Reise nach Tahiti sollte fast 7 Monate dauern. Während dieser Zeit katalogisierten Joseph und sein Team buchstäblich Hunderte von Pflanzen, Vogel- und Fischarten. James hatte großes Interesse an dem Wohlbefinden seiner Crew. Er war besorgt um ihre körperliche und geistige Verfassung. Bevor er sich auf den Weg machte, gab seine Frau Elizabeth James ein Gebetbuch. Mit der Bibel in der Hand führte er persönlich jede Woche Gottesdienste für die Besatzung der Endeavour durch. Der Mangel an Vitamin C, welches in frischem Obst und Gemüse ist, führte zu Skorbut, dem Fluch jeder langen Seereise. Die Krankheit lockerte die Zähne der Seeleute, machte ihre Haut fleckig, schwächte sie und brachte sie schließlich um. Als Magellan 1520 zum ersten Mal über den Pazifik segelte, verlor er fast die Hälfte seiner Mannschaft. Die meisten Seekapitäne nahmen diese Art von Todesfällen als ein unglückliches Nebenprodukt langer Seereisen hin. Aber nicht James Cook. Er befahl allen Besatzungsmitgliedern, täglich eine Portion eingelegten Kohl und getrocknete Erbsensuppe zu essen. Jeder, der sich weigerte, wurde ausgepeitscht. Na, das nenne ich mal derbe Liebe. Aber es war ein Erfolg. Als am 11. April 1769 der Ausschau zum ersten Mal Tahiti sichtete, hatte James nicht einen einzigen Mann durch Skorbut verloren. Cook war der erste Kapitän, der Skorbut einer Seemannschaft ersparte. Nun war die Überfahrt vorbei. Endlich konnte James den vertraulichen Umschlag öffnen. Die Endeavour erhielt die Anweisung, weiter nach Süden zu segeln. Weiter als alle bisherigen Entdecker, dann Richtung Westen, um nach Terra Australis zu suchen, dem großen Südland. Nach 2 Monaten auf See rief der Junge auf der Mastspitze endlich: Land! Joseph Banks war überzeugt, sie hätten das sagenumwobene große Südland gefunden. Aber James, der Meister der Navigation, wusste es besser. Die Endeavour hatte Neuseeland wiederentdeckt. James verbrachte die nächsten 6 Monate damit, beide Inseln zu kartieren. Seine geheime Mission war nun abgeschlossen. Aber anstatt nach Hause zurückzukehren, traf er eine bedeutsame und richtungsweisende Entscheidung. Nach 20 Monaten auf See war die Endeavour ein undichter Kahn. Und ihm gefiel es nicht, mit ihr um Kap Horn zurückzufahren. Seine Entscheidung: auf nach Westen und in die Geschichte einsegeln. 3 Wochen lang schipperte die Endeavour Richtung Westen, ohne etwas Interessantes zu sehen. Dann, am Abend des 18. April, mitten auf dem Ozean, gab der Captain einen ungewöhnlichen Befehl. James ließ alle seine Männer die Topsegel schließen, was die Endeavour effektiv abbremste. Seine Intuition erwies sich als richtig. Um 6 Uhr am nächsten Morgen rief der Ausschau: Land in Sicht! Der Ausschau erblickte die trockene, buschige Küste von Victoria. Dennoch musste das Schiff weitere 10 Tage nach Norden fahren, bevor der Kapitän eine geeignete Anlegestelle entdeckte. Am 28. April 1770 ankerte die Besatzung der Endeavour hier in der Botany Bay, leicht südlich von Sydney. Als sie in die Bucht segelten, beobachtete die Besatzung mehrere Kanus mit dunkelhäutigen Eingeborenen beim Fischen. Die Endeavour hätte auch unsichtbar sein können. Die Aborigines schenkten ihnen kaum Aufmerksamkeit. Aber die Lage wurde angespannt, als sie versuchten, an Land zu gehen. Der Strand von Botany Bay kennzeichnet Cooks Landeplatz und somit einen Wendepunkt in der Geschichte des großen Südlands. 2 bewaffnete Krieger mit Speeren und Steinen, auf die Besatzung gerichtet, näherten sich. James befahl ihnen, einige Schmuckstücke entgegenzuwerfen, aber sie zeigten kein Interesse. Die Eingeborenen wollten nur eins: dass sie verschwinden. Aber James gab nicht auf. Nach mehreren Warnschüssen zogen sich die Aborigines ins Gebüsch zurück. James wurde begleitet von seinem gut vernetzten Botaniker Joseph Banks. Beide entdeckten eine Vielzahl von seltsamen Pflanzen und Tieren. James beeindruckte die parkähnliche Natur des Landes und nannte es New South Wales. Die Wissenschaftler der Endeavour brachten schließlich unglaubliche 30.000 Pflanzenproben von ihrer Reise mit, darunter 1.600 Arten, die für die Wissenschaft gänzlich neu waren. Seltsamerweise war Joseph trotz alledem völlig unbeeindruckt von New South Wales. Er beschrieb es als in jeder Hinsicht das kargste Land, das ich je gesehen habe. Und jeder, der das Pech haben sollte, schiffbrüchig zu werden, könnte vielleicht in der Lage sein, sich selbst zu versorgen. Banks sah auch die einheimischen Aborigines in einem sehr schlechten Licht. Er schickte eine beleidigende Schilderung über sie an seine Regierung. Cook jedoch gefiel die einfache Lebensweise der Aborigines, so unbelastet von dem Bedarf an Dingen. Seine christliche Nächstenliebe sah die Aborigines als Männer und Frauen, als seine Mitmenschen. Von dieser edlen Einstellung hätten sich viele seiner Landsleute eine Scheibe abschneiden können. Die Endeavour lud in der Botany Bay frisches Wasser und Nahrung für etwa eine Woche auf. James versuchte, Kontakt zu den Aborigines aufzunehmen, aber diese hielten sich weit fern von den Fremden. Schließlich drehte der Kapitän sein Schiff ab nach Norden. Mit unvergleichlicher Genauigkeit kartierten James und seine Offiziere fast die gesamte Ostküste Australiens. Im Gesamten ein Land 30 Mal größer als Großbritannien. Es dauerte ein weiteres Jahr, um die Endeavour zurück in Sicherheit nach England zu bringen. Der Empfang war nicht, wie wir ihn erwartet hätten. Joseph Banks' Naturentdeckungen machten ihn zwar zum Star der wissenschaftlichen Welt, aber James' Rolle als Kapitän der Endeavour wurde weitgehend übersehen. In England angekommen, setzte der Schiffsbotaniker alle Hebel in Bewegung. Er nutzte Zeitungen und Kollegen, um für sich zu werben. Bald schon wurde Joseph im Tagblatt als der unsterbliche Banks bezeichnet. Er genoss sogar häufige Audienzen bei König George. Schon bald kündigte er Pläne für eine zweite Entdeckungsreise an. Aber dafür würde er James brauchen. Und so wurde James zu Captain Cook. Um sich seine Dienste sicherzustellen, arrangierte Joseph durch ein Mitglied des Adels eine Beförderung seines Begleiters. James Cook führte 2 weitere große Seereisen durch. Für seine 3. und letzte Reise wurde er zum Kapitän befördert. Während eines Zwischenstopps in Hawaii, um seine Schiffe mit Nachschub zu versorgen, wurde er bei einer Konfrontation mit Eingeborenen am 14. Februar 1779 erstochen. Er war gerade erst 50 Jahre alt. Seine schockierte und trauernde Crew bestattete seine Überreste auf See. James Cook unternahm 3 große Entdeckungsreisen. Diese führten ihn buchstäblich bis ans Ende der Welt. Er segelte über 300.000 Kilometer. Das entspricht einer Reise zum Mond und zurück. Er ist somit wirklich der größte Entdecker der Geschichte. Sein wahrer Anker jedoch war sein großer Glaube. Ein Glaube, der auf der Bibel basierte. Ein Glaube, der ihm als Kind eingeflößt wurde, als er mit seinen Eltern die Kirche in Martin besuchte und in Great Ayton die Bibel zu schätzen lernte. Ein Glaube, der in Whitby stärker wurde, wo er die Prinzipien und Werte des Christentums im Leben der Familie Walker erlebte. Mit diesen gläubigen Christen lebte er mehrere Jahre zusammen und nahm einen Glauben mit auf See, der ihn auf seinen drei großen Entdeckungsreisen begleitete. Ein Glaube, den er jede Woche mit seiner Mannschaft teilte, wenn er für sie aus der Bibel las. Ein Glaube, den er auf dem ganzen Weg nach Neuseeland und Australien bewahrte. Ja, ein Glaube, der auf der Bibel basierte. Und diese Bibel ist immer noch da, aufbewahrt in der Staatsbibliothek von New South Wales in Sydney. Dies ist genau die Bibel, die James Cook auf all seinen Reisen begleitete und für alle Gottesdienste, die er abhielt, benutzte. Dies ist genau die Bibel, die er nach Australien und Neuseeland auf der Endeavour mit sich trug. James Cooks Frau, Elizabeth, starb 1835 im Alter von 93 Jahren. Sie lebte noch 56 Jahre nach dem Tod ihres Mannes. Einer ihrer wertvollsten Besitztümer war die alte Bibel ihres Mannes. Die Bibel, die ihn auf all seinen Reisen begleitete. Sie blieb all die Jahre an ihrer Seite. Regelmäßig las sie in ihr und sinnte über ihre Botschaften nach. Auf dem Frontispiez ist eine gedruckte Botschaft von Elizabeth. Diese Bibel ist mit der Erlaubnis von Mrs. Elizabeth Cook von Captain James Cook bei der Durchführung von Gottesdiensten während seiner drei Reisen benutzt worden. Ja, das ist die Bibel, die er nach Australien und Neuseeland auf der Endeavour mitnahm. Es dient als Erinnerung für die australische als auch für die neuseeländische Nation, dass ihr bedeutendes christliches Erbe auf der Bibel basiert. Sie spielte eine wichtige Rolle bei der Gestaltung ihrer nationalen Identitäten. Sei es die Bibel im Gericht, das Gebet im Parlament, das Design der Flaggen oder die Worte der Nationalhymnen. Überall finden sich christliche Elemente in juristischen, politischen, verfassungsrechtlichen und sozialen Regelungen wieder. Sowohl bürgerliche als auch parlamentarische Gesetze basieren auf christlichen Werten und Prinzipien. Selbst Freiheit und Wohlstand sind auf einem christlichen Fundament aufgebaut. Viele Gründungsväter, frühere Entdecker, Führer und Politiker, die Fundamente für die heutigen Gesellschaften legten, waren Christen. In Australien waren Matthew Flinders, Captain Charles Sturt, Edward John Eyre, John Flynn, Alfred Deakin, William Stahl und Gouverneure wie Hunter, Macquarie und Brisbane, um nur ein paar zu nennen, alle überzeugte Christen. In Neuseeland waren Samuel Marsden, William Colenso, Henry William, William Hobson, Te Pahi, Ruatara, Hongi Hika, Tamati Wakanene, Te Koti und andere engagierte Christen. Das Christentum brachte Frieden und Stabilität, Bildung und Freiheit. Wir sollten uns daran erinnern, dass Australien und Neuseeland zu solch großen Nationen wie heute wurden, weil sie ein christliches Erbe haben. Wenn wir also klug handeln wollen, sollten wir ein christliches Erbe schätzen und schützen. Dann haben auch zukünftige Generationen Freude an familiären Werten, Wohlstand und Freiheit, die das Christentum mit sich bringt. Die gute Nachricht daran ist, ein christliches Erbe mit all seinem Segen beschränkt sich nicht auf eine bestimmte Nation oder ein bestimmtes Volk. Schau, was uns die Bibel in Johannes 3, Vers 16 dazu sagt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für das Erbe, das uns erlaubt, die Werte der Familie zu genießen und für die Vorzüge, den Wohlstand und die Freiheiten, die das Christentum mit sich bringt. Wir preisen dich und schätzen ein christliches Erbe in Demut und Dankbarkeit. Wir danken dir, dass in Jesus jeder von uns wahren Frieden und Glück im persönlichen Leben finden kann. Herr, wir beten, dass du uns segnest und uns deinen Frieden schenkst. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Wenn dir die heutige Geschichte von Captain Cook und seinen Entdeckungsreisen auf der Endeavour gefallen haben und wenn dich unsere Gedanken über ein christliches Erbe inspiriert haben, dann sei auch beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, denk daran, das ultimative Ziel der Reise des Lebens ist, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen.